herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch, euer Podcast hier auf hardwarewartung.com. Und ja, wie jede Woche freue ich mich auch dieses Mal wieder, dich hier begrüßen zu dürfen, Yusuf. Hallo Yusuf.
Hallo Christian.
Ja, Yusuf, heute haben wir, oder hast du, muss man das dazu sagen, wie schon angekündigt, ein Thema vorbereitet, was viele interessiert und was auch sehr aktuell ist. Und zwar wollen wir mal so ein bisschen auf die Kernfusion und die Möglichkeiten und den Stand der Technik schauen. Und ich persönlich bin auch sehr gespannt, was du dazu vorbereitet hast, weil mich das auch sehr interessiert und weil ich bekennen muss, ich habe wenig Ahnung von dem Thema, außer jetzt wirklich den absoluten Basics. Also da bin ich sehr gespannt. Aber wir haben zum Einstieg auch noch ein bisschen was Aktuelles für euch mitgebracht. Allerdings wirklich nur einen kleinen Beitrag, den wir euch aber auch nicht vorenthalten wollen. Und zwar findet ja gerade in Davos das Weltwirtschaftsforum statt. Und da gab es eine interessante Diskussion zwischen Dario Amodei, er ist CEO von Anthropic, und Demis Ashabis von Google DeepMind. Und ja, man sollte der Überzeugung sein, dass diese beiden schon so ein bisschen wissen, worum es geht, wenn sie von KI sprechen. Und meine wichtigste Erkenntnis, die ich daraus gezogen habe, ist, dass das Thema AGI, also die allgemeine künstliche Intelligenz, dass die zumindest nach Auffassung der beiden in nicht allzu ferner Zukunft möglich sein sollte. Also eine wichtige Voraussetzung, um das zu schaffen, dass das sei wohl diese Selbstverbesserung, also dass die KI in der Lage ist, sich selbst zu reparieren, sich selber weiterzuentwickeln, ohne jetzt Zutun des Menschen. Da ich ja weiß, dass du dem Thema AGI eher zurückhaltend gegenüber eingestellt bist, Yusuf, würde mich mal interessieren, was ist denn so deine Auffassung von dem, was jetzt da gesagt wurde? Hältst du das für realistisch oder bleibst du bei deiner Zurückhaltung?
Ja, ich finde, es wird immer schwieriger, das Thema AGI richtig zu definieren. Es hat so ein bisschen ein Moving Target, ne? Also hättest du vor ChatGPT AGI gesprochen, dann hätten wir irgendwelche Ergebnisse in irgendwelchen Wettbewerben hergenommen und gesagt, hey, wenn das erreicht ist, erreichen wir AGI, wenn der die Mathe-Olympiade gewinnt oder wenn der Coding-Wettbewerbe gewinnt oder das ganze Wissen der Welt aufgesaugt hat. Heute haben wir das alles schon. Ja? Das heißt, wir haben die AGI-Definitionen der letzten 3 Jahre alle schon längst erfüllt. Aber trotzdem haben wir nicht das Gefühl, dass wir AGI erreicht haben. Und das liegt jetzt einfach daran, dass es tatsächlich ein Moving Target ist, ja, weil wir sehen, die Kleinigkeiten, ja, die vorher nicht funktioniert haben, dass der, wenn wir uns erinnern, ganz am Anfang in der Bildgenerierung, das war richtig schlecht, ja, in den Coding-Beispielen war es im besten Fall ein Co-Pilot, ja. Aber heute mit Claude Code oder mit ChatGPT und halt auch mit Gemini können wir schon Sachen erreichen, die hätten wir uns nie träumen lassen. Und ich habe ja, wir haben in der letzten Folge oder in der ersten Folge, glaube ich, dieses Jahr auch gesagt, dass sich ja irgendwas radikal letztes Jahr im Dezember geändert hat, ja. Und das ist auch meine Wahrnehmung, also mit dem Aufkommen von den Opus 4.5 Modellen und Gemini 3 und ChatGPT 5.2 haben wir eine kritische Masse erreicht oder ein kritisches Fähigkeitslevel, wo ich für meinen Teil, für meinen Arbeitsablauf schon fast von AGI reden würde. Das heißt, ich würde da dem Dario Amodei zustimmen, dass wir in 6 bis 12 Monaten in das nächste Level kommen werden. Aber wenn man jetzt tatsächlich quasi die Beschreibung von AGI hernimmt, dass sie menschenähnlich allgemein, also in allen Fähigkeiten, besser sein wird oder gleich sein wird wie ein Mensch, Da sind wir noch weit entfernt und da glaube ich auch, dass die LLMs, da halte ich fest dran, dass die Large Language Models nicht der Weg sind, um das zu erreichen. Da bin ich tatsächlich eher auf der Seite von Jan LeCun, dass wir hier World Models brauchen werden, im Speziellen, wenn es um die Bewegung in unserer realen Welt geht. Ja, also auch Embodied AI, also Robotik und halt auch echtes Tun und auch echtes Design in der echten Welt. Also eine KI, die Dinge produzieren kann, die in der echten Welt funktionieren, ja, außer Text und Bild und digitale Dinge. Da glaube ich, da haben wir schon noch einen weiten Weg. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied zwischen den Zweien. Der Dario Amodei ist halt tatsächlich eher auf dieser digitalen Schiene und redet eben von einer AGI, die halt die Fähigkeiten der Bürojobs sozusagen erreichen wird. Und der Demis Hassabis denkt in einem ganz anderen Horizont. Ne? Der denkt tatsächlich in der allgemeinen Welt. Ja? Aber ja, beide haben recht in dem Sinn. Ja,
Ja, also wenn ich das richtig verstehe, geht es dann der Trend so mehr so in Richtung Spezialistenfähigkeiten. Ja, also da werden wir wahrscheinlich sehr viele Dinge sehen, die die menschlichen Fähigkeiten bei Weitem übersteigen werden, aber so etwas wie ein Bewusstsein, was manche befürchten, oder etwas, was so die Macht an sich reißt, das ist wohl eher noch in weiterer Ferne. Also wäre jetzt meine Interpretation der Dinge.
Also tatsächlich das Thema Bewusstsein, da glaube ich ehrlich gesagt, mit Large Language Models kann man da so gut wie nicht von Bewusstsein reden, aber wenn wir von World Models reden und das Design der zukünftigen World Models mit einem Referenzrahmen des Ichs passiert, ja, und das muss ja sein, wenn ein Embodied AI sich in einer Welt bewegt, muss es ja sich selbst als Referenzrahmen hernehmen, dann könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass wir hier zu einer realen künstlichen Intelligenz im Sinne der biologischen Intelligenz irgendwann tatsächlich kommen und auch zu einer Art Bewusstsein, weil du musst dir deiner selbst bewusst sein, damit du in der realen Welt existieren kannst.
Ja, genau. Ich glaube, das fasst es gut zusammen. Ja, also immer wieder spannend zu beobachten, was es da für neue Entwicklungen gibt in dem Bereich. Was auch noch angesprochen wurde, das hatten wir auch schon ein paar Mal thematisiert, Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt. Und da bestätigen ja die beiden mehr oder weniger das, was sich ja auch schon andeutet, also dass gerade Einstiegsjobs im Bereich Büroarbeit Junior-Positionen als erstes betroffen sein werden und dass man da auch schon erste Anzeichen erkennen kann in der Softwareentwicklung. Und spannend finde ich noch den Punkt, dass eben diese exponentielle Entwicklung, die wir sehen in dem Bereich, dass die Fähigkeit des Arbeitsmarkts zur Anpassung überfordern wird. Also der Arbeitsmarkt ist da viel träger. Und das heißt, dass da auch zum Beispiel die Zeit dann fehlt, die Menschen umzuschulen. Denke, das ist ein Punkt, den kann man schon mit realen Beobachtungen auch teilweise belegen und auch ganz gut nachvollziehen, oder?
Ja, also das kann man nicht nur belegen, sondern das sieht man, und zwar täglich. Ja. Und ich glaube, dieses Jahr wird auch das erste Jahr sein, wo wir das auch in den Zahlen von vielen Unternehmen sehen werden. Weil bis jetzt war es immer recht schwierig, ein Return of Invest zu rechnen oder halt in irgendeiner Art und Weise zu beweisen, dass man ganze Positionen loswerden kann oder abtreten kann an eine KI. Ich glaube, das werden wir dieses Jahr tatsächlich sehen, dass das passiert. Nicht in der Form, dass ganze Jobs wegfallen, aber dass Tätigkeiten einer Position massiv reduziert werden, so dass diese Person sich mit irgendwas anderes beschäftigen muss. Und wenn diese Person nicht in der Lage ist, sich neuen Herausforderungen zu stellen, dann wird sie den Markt verlassen, und zwar den Arbeitsmarkt. Und das werden wir sehen. Also, dass all die, die sich weigern oder die nicht die Fähigkeiten haben, sich anzupassen, ihre Arbeit verlieren könnten. Nicht, weil die KI komplett ihre Arbeit übernommen hat, sondern weil sie nicht in der Lage sind, sich der neuen Anforderungen anzupassen.
Ja, also das heißt, es könnte ein Übergang geben, in der wir größere Zahl von Freisetzungen erleben, bis dann sich die Zahl derjenigen, die sich darauf eingestellt haben oder die vielleicht auch in ihrem Mindset so weit sind, dass sie schneller reagieren können, bis die so weit sind. Und dass wir dann durch so ein vorübergehendes Tal durchlaufen müssen, oder?
Das ist ja das Konzept der kreativen Zerstörung, ne? Also ja. Und ich glaube, das ist auch das, was der Hassabis hier sagt. Der Hassabis sagt ja, der denkt ja wieder einen Schritt weiter und sagt, wie kommen wir überhaupt dorthin? Weil das es passieren wird, dass diese Technologie einen großen Teil unserer Arbeit abnehmen wird, ja, und wir müssen nur schauen, dass wir den Weg dorthin überleben. Also, dass wir uns nicht selbst zerstören am Weg dorthin, weil die Zerstörung vor der Schaffung des Wohlstands kommen wird. Also, wie es immer bei Innovation ist, ne? Also, am Anfang wird kaputt gemacht und daraus entsteht dann was Neues. Und jetzt ist die Frage, ob alles so kaputt wird, dass wir nicht einmal mehr in der Lage sind, das neue, schöne zu erleben, ja.
Genau. Das sieht man ja jetzt an verschiedenen Stellen, sozusagen dem Erreichen des Paradieses, wenn man es mal so nennen soll, oder einer vielleicht utopischen Welt, etwas, was in die Richtung geht, dass man da erstmal so durch so ein Tal der Tränen durch muss an verschiedenen Stellen, und ob man das dann sozusagen heil übersteht oder nicht, das wird sich dann eben erst noch zeigen. Ein Punkt, auf den ich auch noch eingehen will, war auch noch interessant in dem Gespräch von den beiden. Über das haben wir auch geschrieben auf hardwarewartung.com. Das ist eine direkte Kritik von Amodei an Nvidia. Und zwar ging es da um den Export von Chips, KI-fähigen Chips nach China. Und der hat da einen ziemlich radikalen Vergleich angestellt. Und zwar hat er das mit dem Export von Atomwaffen an Nordkorea verglichen. Ja, ein sehr plastisches Bild, würde ich sagen. Ob er das jetzt bewusst überbetont hat oder ob er wirklich diese Dramatik sieht, weiß ich jetzt nicht. Aber man sieht schon, dass da ein bisschen Dampf auf dem Kessel ist. Wie würdest du das einschätzen?
An Betracht der geopolitischen Situation sehe ich die imperialistischen Züge von USA viel gefährlicher als die Autokraten. Situation in China. Weil China hat den Nachteil, dass sie durch ihre Größe die Kontrolle ihres Landes eben durch Autokratie nur beherrschen können. Also das ist immer schon das große Problem von sehr großen Ländern gewesen, wie Russland oder China. Durch die schiere Größe, also die Kilometer, sage ich jetzt einmal, ist es so gut wie unmöglich, über eine zentrale Struktur alles zu steuern. Es sei denn, du schaffst sehr klare Strukturen, die durchexerziert werden, die entweder militärisch sind. Ansonsten kriegst du halt immer eine Zersplitterung, ja, weil dann wird es immer Gruppen geben, die sich abspalten wollen, die dann diese sich autonom erhalten möchten. Und das Problem kennen wir aus Russland, das Problem kennen wir aus China. Das Problem in den USA ist anders gelöst worden, und auch in Europa ist das anders gelöst worden. In Europa gab es viele kleine Länder, also haben sich daraus entwickelt, und in den USA sind es die Bundesstaaten geworden, die eine ähnliche Struktur haben. Und da siehst du jetzt, dass das einfach ein Ein Problem ist im Speziellen, wenn jetzt USA imperialistisch anfängt, sich weiter zu expandieren, wie mit Grönland oder halt irgendwann dann vielleicht nach Südamerika, dann weiß ich nicht, ob diese Technologie in den Händen von USA eine gefährlichere Waffe ist als in China. Ja. Deswegen wäre ich fast dafür, Waffengleichheit zu schaffen, und zwar auf der ganzen Welt, damit eben das nicht passiert. Damit nicht ein Bully die ganze Welt dominiert. Ja?
Okay. Ja, also das ist ein interessanter Punkt, gerade auch diese Relation zwischen Regierbarkeit und Größe eines Landes. Da müssen wir mal schauen, recherchieren, ob es da auch wissenschaftliche Abarbeitung gibt zu diesem Thema, weil das fände ich sehr spannend. Können wir vielleicht im Nachgang noch den ein oder anderen Link danach reichen?
Es gibt sogar ein sehr gutes Buch zu dem Thema vom Churchill oder wie heißt der? Mir fällt jetzt der Name nicht ein, aber eher ein sehr, sehr bekanntes Buch. Ja, da geht es eben um Imperialismus und Information, wie die Informationstechnologie auch den Imperialismus verändert hat und wie eben die Größe von Ländern einen Einfluss auf den Informationsfluss und auch auf den Imperialismus gehabt haben. Da gibt es viel, viel wissenschaftliche Dinge dazu. Ja.
Okay. Ah, spannendes Thema. Gut, und damit kommen wir auch schon zu unserem Hauptthema heute. Und ich habe es ja schon am Anfang angekündigt. Du hast dir die Mühe gemacht und eine sehr umfangreiche und anschauliche Darstellung des ganzen Themenkomplexes Kernfusion erstellt. Und heutzutage ist dieses Thema ja wieder sehr populär angesichts des steigenden weltweiten Energiebedarfs, ohne dass wir jetzt das Gefühl hätten, dass wir in Kürze diese Technologie schon produktiv nutzen können. Aber sie weckt halt offensichtlich bei vielen, insbesondere in der Politik, immer so gewisse Fantasien und wird dann immer so als der Heilsbringer dargestellt. Und ich bin mal gespannt, ob dieser Eindruck auch nach deinen Ausführungen noch bestehen bleibt oder ob wir dann vielleicht ein etwas nüchterneres Bild von dem ganzen Thema haben werden. Und genau, also da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was du dazu uns erzählst.
Ja, also bevor ich loslege, möchte ich mal kurz irgendwie wie ich zu all dem gekommen bin. Also ich recherchiere zu dem Thema jetzt schon seit über einem halben Jahr. Seit über einem halben Jahr beschäftige ich mich mit den einzelnen Firmen, die da drinnen sind, mit den Technologien, mit allem, was da rundherum dazugehört. Und es hat wirklich viele, viele hunderte, mehrere hunderte Seiten an Recherche benötigt, um diese Sachen so zusammenzufassen, dass sie jetzt halbwegs verständlich da sind. Vielleicht habe ich es ein bisschen overengineert, aber das werdet ihr dann schon sehen. Wenn es euch dann zu viel ist, dann könnt ihr es dann als Schlafpodcast verwenden. dafür eignet sich es ganz bestimmt. Ich habe dazu auch eine kleine Präsentation gemacht. Also das heißt, wir werden das dann auch auf YouTube stellen. Und da gibt es dann auch ein paar Slides dazu, während ich das erzähle. Ich starte jetzt mal hier die Präsentation, damit wir die dann auch sehen. Wie gesagt, ich bin auch kein Atomphysiker oder ich komme zwar aus den Naturwissenschaften, aber alles, was ich hier getan habe, ist zu recherchieren, zu verstehen, mit Leuten zu reden, die sich damit auskennen und mir selbst ein Bild davon zu machen und es so genau und so wahrheitsgetreu wie möglich zu präsentieren. Und zwar so, dass es auch jeder versteht. Viele Sachen werden vielleicht ein bisschen vereinfacht sein. Das heißt, wenn zufällig hier ein Fusionsingenieur bei unseren Zuhörern sitzt, gerne korrigieren, aber viele Sachen sind absichtlich reduziert. Also lass uns da mal reingehen. Was ist eigentlich Fusion? Also Fusion. Bevor wir loslegen, müssen wir erstmal verstehen, worum es bei der Fusion überhaupt geht. Und ich versuche es jetzt mal so zu erklären, dass es auch ohne Physikstudium Sinn macht. Also ihr kennt wahrscheinlich Atomkraftwerke, die wir so kennen. Das sind so, die funktionieren durch Kernspaltung. Also man nimmt etwas Großes, Instabiles, also so ein Uranatom und zerbricht es. Ja? Dabei wird Energie frei und bei Fusion ist das genau das Gegenteil. Man nimmt die kleinsten, leichtesten Bausteine des Universums, also Wasserstoffvarianten, und verschmilzt sie zu etwas Neuerem, Größerem, in dem Fall Helium. Und dabei wird eine absolut gewaltige Menge an Energie frei. Und das ist übrigens derselbe Prozess, der unsere Sonne seit Milliarden Jahren leuchten lässt. Also das ist quasi die Sonne. Jetzt habt ihr euch vielleicht gefragt, wenn das so super ist, warum machen wir das nicht einfach? Und da kommen wir jetzt erst zu den ersten Problemen, das ich mal als das Magnetproblem nenne. Also obwohl Physiker das Coulomb Barrier nennen, also ich nenne es das Magnetproblem, also die Atomkerne, die wir verschmelzen wollen, die wollen das eigentlich gar nicht. Die sind beide positiv geladen und stoßen sich gegenseitig ab. Stellt euch zwei extrem starke Magneten vor. Wenn ihr versucht, die beiden Nordpole gegeneinander zu drücken, spürt ihr einen gewaltigen Widerstand. Und je näher ihr kommt, desto stärker ihr drückt, desto stärker drückt es zurück. Um die Abstoßung zu überwinden, reicht also reine Kraft nicht aus. Wir brauchen Geschwindigkeit. Also wir müssen die Teilchen so schnell gegeneinander schleudern, dass sie keine Zeit haben, auszuweichen und zusammenkrachen. Und bevor diese Abstoßungskraft wirken kann. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. In der Physik bedeutet Geschwindigkeit gleich Hitze. Also deshalb müssen wir den Brennstoff, also das Wasserstoff, auf 100 bis 150 Millionen Grad Celsius aufheizen. Das ist 10-mal heißer als im Inneren der Sonne. Okay, jetzt wo wir verstehen, dass wir unglaublich viel Hitze brauchen, stellt sich die nächste Frage, was werfen wir da eigentlich rein? Also welcher Brennstoff? Und der Standard, den fast alle verfolgen, ist Deuterium-Tritium, kurz DT. Also das sind beides Wasserstoffvarianten. Deuterium hat ein Neutron extra. Tritium hat zwei Neutronen extra. Wenn die fusionieren, entsteht Helium und ein freies Neutron. Der Vorteil, das ist der Weg des geringsten Widerstandes. Also billiger kriegt man sozusagen Fusion nicht hin. Also die Zündtemperatur ist am niedrigsten, nur 100 Millionen Grad. Und 80% der Energie wird als hochenergetischer Neutronen freigesetzt, so ein Neutronenstrahl. Und die Neutronen haben 14 Megaelektronenvolt Energie. Also, um das mal einzuordnen, in einem herkömmlichen Kernkraftwerk haben die Neutronen etwa 1 bis 2 Megaelektronenvolt. Also, das ist der Unterschied zwischen einem Tennisball gegen die Wand werfen und einer Pistolenkugel, ja. Und die Neutronen ballern auf diese Reaktorwand und machen das Material spröde und auch radioaktiv. Das ist eines der größten Engineering-Probleme, aber dazu kommen wir noch später. Ja. Es gibt auch alternative Brennstoffe, also Helion Energy zum Beispiel setzt auf Deuterium-Helium-3. Das ist theoretisch aneutronisch, also fast ohne Neutronen, also fast ohne das Neutronenproblem. Aber dafür braucht man noch höhere Temperaturen und Helium-3 ist auf der Erde extrem selten. Dann gibt es TAE Technologies, geht sogar noch weiter mit Proton-Bohr-11. Also da bräuchte man dann 1 Milliarde Grad. Ja? 1 Milliarde, das ist schon sehr wahnwitzig. Aber ja, anyway. Jetzt haben wir Hitze, wir haben Brennstoff. Aber damit die Fusion nicht nur kurz aufflackert, sondern dauerhaft Energie liefert, müssen drei Dinge perfekt zusammenspielen. Also Physiker nennen das das Lawson-Kriterium oder Triple Product. Ich nenne es das Lagerfeuerprinzip. Ja. Stellt euch vor, ihr wollt ein Lagerfeuer mit feuchtem Holz entzünden. Erst braucht ihr ein sehr heißes Zündholz, und das sind unsere die 150 Millionen Grad. Zweitens müssen diese Holzscheite eng genug beieinander stehen. Liegen sie zu weit auseinander, geht die Hitze verloren und das Feuer geht aus. Im Reaktor bedeutet das, wir brauchen genug Teilchen auf engem Raum, eine hohe Dichte. Und drittens braucht ihr Geduld. Ihr müsst das Streichholz lang genug an das Holz halten, bis es von selbst brennt. Im Reaktor nennen wir das die Einschlusszeit. Das Ziel aller Fusionsfirmen ist es, diese drei Regeln so hoch zu drehen, dass das Feuer von alleine brennt. Das nennt man dann die Ignition oder Zündung. Ja. Jetzt wird es wichtig für all die, die das Thema bewerten wollen, also Investoren, Ingenieure oder einfach nur irgendwelche interessierte Beobachter. Wir müssen über den Q-Wert reden. Denn die öffentliche Kommunikation im Fusionssektor leidet oft unter einer Vermischung verschiedener Definitionen. Und das führt zu Verwirrung und manchmal auch zu überzogenen Erwartungen. Der Q-Faktor beschreibt grundsätzlich das Verhältnis von freigesetzter Fusionsleistung zu investierter Heizleistung. Also wie viel habe ich zur Heizung reingesteckt, wie viel kommt raus. Aber, und jetzt kommt's, es gibt verschiedene Arten von Q, die Unterschiede sind sehr, sehr, sehr gewaltig. Also es gibt das Q-Plasma und Q oder Q-Science genannt, der wissenschaftliche Break-Even. Ja? Das ist der Wert, den ihr meistens in den Schlagzeilen seht. Der vergleicht die thermische Fusionsleistung ausschließlich mit der externen Heizleistung. Also nur das Anheizen des Plasmas. Der Q-Wert, also ein Q-Wert größer als 1 bedeutet, das Plasma erzeugt mehr Energie, als in ihm direkt zugeführt wird. Das ist sozusagen der entscheidende physikalische Nachweis. Ja? Aber, und das ist der Haken, dieser Wert ignoriert komplett den massiven Verlust bei der Erzeugung der Heizleistung. Also der Wirkungsgrad von diesen Neutronenstrahlinjektoren, das sind so riesige Laser, die eben das Plasma erhitzen, oder Kryotrons. Kryotrons sind dasselbe auf Mikrowellen, also das Plasma erhitzt man dann mit Mikrowellen. Liegt oft unter 50%. Und er ignoriert den Energieverbrauch der gesamten Peripherie auch noch. Also Magneten, Kryotechnik, also das ganze Zeug muss man kühlen, pumpen. Ein Reaktor mit Q-Plasma gleich 1 ist energetisch gesehen immer noch ein massives Verlustgeschäft. Und dann gibt es den Q-Eng, also der ingenieurstechnische Break-Even, also Q-Eng heißt das, Engineering. Das ist der Wert, der für die Kommerzialisierung wirklich relevant ist. Der betrachtet die Energiebilanz der gesamten Anlage. Wie viel Strom kommt hinten raus im Vergleich zu dem, was wir reingesteckt haben? Um ein Q-Eng größer 1 zu erreichen, muss das Plasma aufgrund aller Umwandlungsverluste typischerweise ein Q-Plasma von 10 bis 20 erreichen. Also 10-mal so viel wie Q-Plasma. Das heißt, wenn ein Startup sagt, wir haben Nettoenergie erreicht, müsst ihr kritisch hinterfragen, meinen die Q-Plasma oder Q-Eng? Das ist ein gewaltiger Unterschied. Also, wo stehen wir heute? Also was wir bisher erreichen, was wurde bisher erreicht? Also das National Ignition Facility, NIF in den USA, hat 2022 erstmals Q-Plasma Größe 1 erreicht mit so einer Laserfusion. Das war ein historischer Meilenstein, keine Frage, aber das war ein einmaliger Schuss, nicht wiederholbar für den Dauerbetrieb. Dann gibt es Commonwealth Fusion Systems. Die zielt mit ihrem Spark-Reaktor auf Q-Plasma größer 10. Also die wollen Q-Plasma größer 10 erreichen. Das soll die Physik validieren für den kommerziellen Reaktor ARC. Also Spark ist quasi der Testreaktor, ARC soll der kommerzielle Reaktor werden, der dann QN Größe 1 erreichen soll. Und wo müssen wir hin? Also für ein wirtschaftlich rentables Kraftwerk brauchen wir nicht nur QN, deutlich größer 1, sondern auch hohe Verfügbarkeit, also eine gute Capacity Factor und niedrige Betriebskosten. Also da spielen auch andere Faktoren, also nicht nur physikalische Werte, sondern auch Betriebskosten und dergleichen. Also wir sind noch ein gutes Stück vom Ziel entfernt, aber, und das ist der entscheidende Punkt, wir sind nicht mehr im Bereich reiner Grundlagenforschung. Wir sind im Engineering. Und jetzt möchte ich, jetzt wo wir die Grundlagen verstanden haben, schauen wir uns an, wie verschiedene Unternehmen versuchen, das Problem zu lösen. Es gibt nicht nur einen richtigen Weg, es gibt 5 grundlegende verschiedene Ansätze und jeder hat seine eigene Logik, seine eigenen Vorteile, seine eigenen Risiken. Lass mich erst mal einen schnellen Überblick geben, bevor wir in die Details gehen. Also erstens, es gibt den magnetischen Einschluss. Das ist quasi, ich nenne es die unsichtbare Flasche. Man hält das Plasma, also das brennende Wasser, den brennenden Wasserstoff, mit starken Magnetfeldern in einer Schwebe, damit es die Wände nicht berührt. Das ist der bewährteste Ansatz. ITER, das habt ihr sicher schon gehört, das ist quasi das größte Fusionsprojekt der Welt, wo alle Europäer, Asiaten, USA, Russland, China, alle zusammenlegen, um das zu bauen. Ein Riesending. ITER macht das. Dann, also Commonwealth Fusion macht das. Tokamak Energy macht das. Also das sind so die Hauptplayer. Dann zweitens, das ist der Trägheitseinschluss. Ich nenne das den Verbrennungsmotor. Anstatt Plasma dauerhaft zu halten, erzeugt man Fusion durch eine Serie von winzigen Explosionen. Also man schießt quasi die ganze Zeit drauf. First Light Fusion ist da ein Player. Dann gibt es das Magnetized Target Fusion. Das ist quasi der Dampfhammer. Also das ist ein Hybrid aus den ersten beiden. Also man erzeugt Plasma, komprimiert es dann mechanisch. Man macht es quasi mit diesen Magneten und dann komprimiert man es dann nochmal mechanisch. Da ist General Fusion ein Player. Dann gibt es Field Reverse Configuration. Und jetzt nicht, ihr müsst euch nicht alles merken, ich komme dann eben im Detail zu jedem Einzelnen nochmal rein. Ja? Field Reverse Configuration, das ist die regenerative Bremse. Also 2 Plasmaringe kollidieren und erzeugen direkt Strom. Also es ist ein komplett anderer Zugang. Helion Energy macht das. Und das fünfte nennt sich Z-Pinch. Ich nenne das der Blitz in der Flasche. Man nutzt den Strom selbst, um das Plasma einzuschnüren. Also Zap Energy ist hier der Player. Und jetzt gehen wir mal in die einzelnen Konzepte rein, damit man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann, was da passiert. Also der magnetische Einschluss, also die unsichtbare Flasche. Das Grundprinzip ist simpel. Kein Material der Welt hält 100 Millionen Grad aus. Also darf das Plasma die Wände nicht berühren. Die Lösung, starke Elektromagnete erzeugen einen unsichtbaren Käfig, der das Plasma in der Schwebe hält. Ja. Hier gibt es 2 Hauptdesigns, den Tokamak und den Stellarator. Und da muss ich kurz einen wichtigen Unterschied erklären, weil das oft verwechselt wird. Also Tokamak, der sieht aus wie so ein Donut. Das Plasma wird durch eine Kombination aus externen Magneten und einem Strom gehalten, der durch das Plasma selbst fließt. Also da fließt in dem Plasma fließt nochmal Strom, der sozusagen die Strömung angibt. Dieser Plasmastrom wird durch einen Transformator induziert. Und genau hier liegt das Problem. Dieser Transformator kann keinen Dauerstrom erzeugen. Also funktioniert nur bei Änderungen. Also man muss immer ein- und ausschalten. Das heißt, klassische Tokamaks laufen in Impulsen. Man fährt hoch, hält das Plasma eine Zeit lang und da muss man den Zyklus neu starten. Moderne Tacomacs arbeiten zwar an Methoden, den Strom anders aufrechtzuerhalten, also durch Neutronenstrahlinjektionen oder Hochfrequenzheizungen, aber das ist technisch noch recht aufwendig. Der Stellarator, und das ist ein deutsches Spin-off, also ein deutsches Spin-off, Proxima Fusion heißen die, hat eine komplett andere Geometrie. Der ist quasi wie so ein verdrehter Donut, wie so ein Möbiusband schaut das aus. Die Magnetfeldlinien werden komplett durch externe Spulen erzeugt. Dadurch ist kein Strom im Plasma nötig. Also das bedeutet, der Stellarator ist von Natur aus für echten Dauerbetrieb geeignet. Und außerdem neigt er nicht zu diesen gefürchteten Disruptionen. Also plötzlich wird das Plasma instabil blubbert dann irgendwo hin. Tokamak das Plasma an den Wänden schleudern kann. Ja. Der Nachteil, diese Spulengeometrie ist extrem komplex. Also jede Spule hat eine andere Form und das macht den Bau teuer und sehr, sehr schwierig. Schauen wir uns mal die Hauptakteure an. Also es gibt hier Commonwealth Fusion Systems. Das ist der kapitalstärkste Akteur, also von dem hört man eigentlich am meisten und verfolgt auch den Tokamak-Pfad mit verschiedenen Twists. Sie nutzen die Repcon Hochtemperatur-Supraleiter. Da werden wir auch noch dazu dann kommen, was das genau ist. Ja. Die Magnetfelder von über 20 Tesla erzeugen. Also zum Vergleich, ein MRT im Krankenhaus hat ca. 1,5 bis 3 Tesla. Früher musste man Tokamaks riesig bauen, also so wie dieses ITER. Das ist ein riesen Mammutprojekt. Aber mit Hochtemperatur Supraleitern, also HTS sagt man dazu, kann man die Dinger massiv verkleinern. Also die Fusionsleistung skaliert nämlich mit dem Magnetfeld hoch 4. Das heißt, doppeltes Magnetfeld bedeutet 16 Mal mehr Leistung bei gleichem Volumen. Und das ist ein ziemlicher Gamechanger. Der Bau von Spark in Massachusetts, also in den USA, ist schon weit fortgeschritten. Ein spannender Aspekt, also CFS, also Commonwealth Fusion Systems, arbeitet mit Siemens und Nvidia an einem komplett digitalen Zwilling des Reaktors. Das ist kein Marketing-Gag, das ist wirklich notwendig, um die extremen Toleranzen bei dieser Montage zu beherrschen. Jeder Millimeter Abweichung führt zu Feldfehlern, die das Plasma destabilisieren können. Und Spark soll ab 2027 Q-Plasma größer 10 demonstrieren. Also da haben wir ja vorhin schon drüber geredet. Das Nachfolgemodell ARC soll dann in den frühen 2030ern tatsächlich Strom ins Netz einspeisen. Das bezweifle ich, aber da kommen wir dann nachher noch dazu, warum das so ist. Dann Tokamak Energy aus UK setzt auf den sphärischen Tokamak, der kompakter ist als der klassische Donut, mehr wie so ein entkernter Apfel. Die haben schon 100 Millionen Grad Plasmatemperatur erreicht. Die haben hier ein interessantes Geschäftsmodell. Die vermarkten ihre HTS-Magnettechnologien schon jetzt über eine eigene Sparte namens T-Magnetics, also für wissenschaftliche Anwendungen oder MRT-Geräte. Und das generiert natürlich Umsätze, bevor der Reaktor überhaupt fertig ist. Und das ist recht clever. Dann gibt es Proxima Fusion, von denen haben wir auch schon vorhin gehört. Ist ein deutsches Spin-off vom Max-Planck-Institut und setzt auf den Stellarator. Also die nutzen KI, um die irrsinnige Komplexität von diesen Spulenformen zu optimieren. Der Vorteil inhärent für den Dauerbetrieb geeignet, also keine Disruptionen. Der Nachteil, die Komplexität der Fertigung. Aber wenn die das hinbekommen, dann haben sie einen echten Wettbewerbsvorteil für die Grundlastanwendungen, weil das sind die einzigen, die das tatsächlich tun können. Ja. Dann das zweite Konzept, der Trägheitseinschluss, der Verbrennungsmotor, ein komplett anderer Ansatz. Vergessen wir mal den Dauerbetrieb, denkt stattdessen an einen Motor mit Zylinder und Zündkerzen. Das Prinzip, anstatt das Plasma dauerhaft zu halten, erzeugt man Fusion durch eine Serie von winzigen, extrem schnellen Explosionen. Man nimmt eine kleine Brennstoffkapsel und übt schlagartig viel Druck aus, dass sie zündet. Also klassisch macht man das mit riesigen Lasern. Das National Ignition, Ignition Facility in den USA hat damit 2022 den historischen Q-Wert Größe 1 erreicht, aber halt hier Q-Plasma. Ja. First Light Fusion aus England hat aber einen radikal anderen Ansatz. Die nutzen eine Art Hochgeschwindigkeitsprojektil, also quasi ein elektromagnetische Railgun, die auf das Target schießt. Also durch einen speziellen Verstärker wird der Aufprall so fokussiert, dass der Brennstoff implodiert. Und jetzt kommt der interessante Teil. First Light Fusion hat 2025 seine Strategie umgestellt. Die haben das eben mit diesen Projektilen gebaut. Und statt selbst Kraftwerke zu bauen, positionieren sie sich jetzt als Technologiezulieferer. Sie wollen diese Amplified Technology und die Verbrauchsmaterialien, also die Targets, an andere verkaufen. Und das ist ein klassischer so Intel Inside Move. Ja. Und die also Schaufelverkäuferstrategie. Der Vorteil, frühe Einnahmen, geringere Kapitalbedarf, diversifiziertes Risiko. Statt selbst Milliarden in Kraftwerke zu stecken, verkaufen sie jetzt die Werkzeuge an andere. Das System ist gepulst, also etwa alle 30 Sekunden gibt es einen Schuss, dann Energie, Auspuff, neuer Schuss, wie bei einem Verbrennungsmotor eben. Ja. Dann gibt es das dritte Konzept, Magnetized Target Fusion, also das ist der Dampfhammer. Jetzt wird's kreativ. Stellt euch einen Schmied vor, der ein glühendes Stück Metall auf dem Amboss mit einem Hammer bearbeitet, um es zu verdichten. Und das Magnetized Target Fusion, also kurz MTF, das ist ein Hybrid aus den ersten beiden Methoden. Also man erzeugt zuerst eine Wolke aus magnetisiertem Plasma, wie bei einem magnetischen Einschluss, und komprimiert es dann mechanisch mit gewaltiger Kraft, also wie bei so einem Trickheitseinschluss. General Fusion aus Kanada ist hier der Hauptakteur. Die nutzen dafür einen rotierenden Kessel mit flüssigem Metall, Lithium und Blei. Durch Kolben wird der Druck auf die Flüssigkeit ausgeübt, die sich dann nach innen wölbt und das Plasma in der Mitte zerquetscht. Ja, also so wird dieser Druck ausgeübt. Und jetzt kommt der geniale Teil. Die Wand aus flüssigem Metall löst gleich mehrere Probleme auf einmal. Also erstens, da Fusionsreaktoren die Reaktorwände beschädigen durch diese Neutronenschäden, also weil diese Neutronenstrahlen diese Wände dauerhaft beschädigen, erneuert sich diese Wand bei jedem Takt selbst. Also die Flüssigkeit kann nicht zerbrechen oder Risse bekommen. Und zweitens, das flüssige Lithium kann gleichzeitig neuen Brennstoff erbrüten, also generieren, Tritium. Also General Fusion modelliert ein Tritium-Breeding-Ratio von über 1,5. Das heißt, wenn du 1 reinsteckst, kriegst du 1,5 raus. Ja? Was exzellent wäre, aber das erklärt noch nicht, was wir... Also ich erkläre dann nochmal, was das mit dem Tritium-Breeding auf sich hat. Ja, das ist nämlich noch eines der ungelösten Probleme. Aber diese Methode, die hier angewendet wird, könnte eine der Lösungen sein. Die Demonstrationsanlage LM26 hat 2025 erfolgreich erstes Plasma erzeugt und führt Kompressionstests durch. Also das Risiko, die mechanische Belastung und Synchronisation der Kolben bei einer kommerziellen Wiederholrate von etwa einem Hertz, also ein Schuss pro Sekunde, ist ein signifikantes ingenieurtechnisches Problem. Ja. Aber wenn Sie das hinbekommen, haben Sie ein robustes Design für die Industrie und selbstheilende Reaktorwände. Ja. Dann Konzept 4, also Field Reverse Configuration, also die regenerative Bremse. Das hier ist vielleicht das eleganteste Konzept, also zumindest auf dem Papier. Denkt an zwei Autos, die frontal aufeinander zurasen und kollidieren. Helios Energy schießt zwei Ringe aus Plasma, also sogenannte Plasmoide, von gegenüberliegenden Seiten in eine zentrale Kammer. Sie prallen aufeinander, verschmelzen und werden komprimiert. Und jetzt kommt der absolute Clou. Der Helion, also das ist der Anbieter, der das baut, von allen anderen unterscheidet Direct Energy Capture. Also die meisten anderen Konzepte nutzen die Hitze, um Wasser zu kochen und eine Dampfturbine anzutreiben. Also das ist quasi Technik aus dem 19. Jahrhundert. Helion überspringt das komplett. Wenn das Plasma fusioniert, dehnt es sich aus und drückt gegen diese Magnetfelder der Maschine und das erzeugt direkt Strom in den Spulen. Ja? Exakt wie bei so einer regenerativen Bremse bei so einem Elektroauto, die beim Bremsen Energie zurückgewinnt. Ne? Keine Dampfturbinen, keine Kühltürme, das ist ein elektrischer Generator und kein thermisches Kraftwerk mehr. Also das macht die Anlage potenziell viel kompakter und effizienter. Helion nutzt außerdem Deuterium-Helium-3 statt Deuterium-Tritium. Das reduziert das Neutronenproblem erheblich. Aber, und das ist wichtig, Helium-3 ist auf der Erde extrem selten. Also, und Helios Lösung dazu, sie erbrüten Helium-3 durch einen Nebenreaktor, also eine Nebenreaktion von Deuterium-Deuterium. Und dabei entsteht auch Tritium als Zwischenprodukt, das dann zu Helium-3 zerfällt und verbrannt werden kann. Ja? Also ist wieder so ein Chemiekreislauf, den sie da entwickeln, um diese Sachen selbst zu erzeugen. Ja?
Helium-3 gibt es doch auf dem Mond, im Mondstaub viel, habe ich mal gelesen.
Ja, richtig, genau, das stimmt. Ja, das ist, deswegen sind alle ganz geil darauf, ja? Weil das tatsächlich eines der Probleme lösen könnte. Aber wie gesagt, aktuell ist die Lösung, dass man es selbst herstellt. Ja. Ja. Diese Nebenreaktionen, die hier für das Erbrüten von Helium-3 benötigt werden, haben auch noch irgendwie ein Problem, weil sie halt auch trotzdem signifikante Neutronenflüsse erzeugen. Weniger zerstörerisch als diese 14 Megaelektronenvolt, die quasi die Deuterium-Tritium-Fusion benötigt, aber sind halt nicht null. Also Helion muss quasi eine komplexe Balance finden. Ja. Der Status, Microsoft hat bereits einen Stromabnahmevertrag unterschrieben, um ab 2028 Strom aus einem Helion-Reaktor zu beziehen. Das ist sehr, sehr ambitioniert, um es vorsichtig auszudrücken. Aber allein die Tatsache, dass Microsoft so einen Deal eingeht, zeigt, die meinen das ernst. Und jetzt Konzept Nummer 5, der Z-Pinch, also ich nenne es der Blitz in der Flasche. Das letzte Konzept ist gleichzeitig das simpelste und das riskanteste. Also stellt euch einen Blitz vor, der sich durch magnetische Kräfte extrem dünn zusammenzieht. Ja? Also das Prinzip: Man verzichtet komplett auf die teure, komplizierten externen Magnetspulen. Stattdessen schickt man einen gewaltigen Stromstoß. Wir reden hier von 500 Kiloampere direkt durch das Plasma. Also dieser Strom erzeugt sein eigenes Magnetfeld. Also wenn Strom durch Plasma läuft, wird ein eigenes Magnetfeld erzeugt, dass das Plasma einschnürt. Also quasi durch den Strom wird das Magnetfeld erzeugt. Das schnürt wieder das Plasma ein und das ist dieser Pinch-Effekt. Problem, also früher war das extrem instabil, also wie so ein Gartenschlauch, der wild umherschlägt, wenn man das Wasser aufdreht. Es gab sogenannte Kink- und Sausage-Instabilitäten, also die das Plasma sofort zerstört haben. Also sobald das nicht gerade geht, wird es zerstört, ne? Weil es dann abweicht und dann irgendwo dagegen knallt und abkühlt und dann ist die Fusionsreaktion tot. ZEP Energy hat eine neue Innovation entwickelt. Sie nennen das Shared Flow Stabilization. Also stellt euch eine Autobahn vor. Wenn die inneren Spuren viel schneller fahren als die äußeren, stabilisiert dieser Geschwindigkeitsunterschied den Fluss. Ne? Also ZEP nutzt unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeiten im Plasma, um den Blitz kerzengerade und stabil zu halten. Ja? Status 2025, also die Plattform Century, also demonstriert erfolgreich einen Betrieb von 39 Kilowatt Durchschnittsleistung und einer Wiederholungsrate von 0,2 Hertz. Also ein Schuss alle 5 Sekunden. Das Experiment FUZE3, also FUZE3, erreicht Plasmadrücke von 1,6 Gigapascal. Das Experiment, die Experimente sind allerdings nur mit Wasserstoff-Deuterium, ja. Und es geht nur um den Beweis, dass sie die Technologie Plasma, also mit dieser Technologie Plasma erzeugen können und über die erste Wand die Hitze abführen können. Ja. Und in der Testanlage ist die Wand aus flüssigem Wismut, aber für die Produktionsanlagen müssten sie Lithium-Blei-Wände haben, damit sie auch das Tritium erzeugen können. Ja. Also somit, damit halt das, der Brennstoff weiter erzeugt wird. Ja. Die Hauptherausforderung bei diesem Konzept sind die Elektrodenerosionen. Also diese enormen Stromströße fressen die Elektroden auf. Also das sind so Graphit-Elektroden. Also ZAP setzt aktuell auf flüssigen Wismut zur Kühlung und zum Schutz der Komponenten. Also da wird quasi flüssiges Wismut eingeführt, die kühlen dann diese Elektroden. In Zukunft soll das mit Lithium-Blei sein. Ja, der Business Case, das ist quasi das Low-Cost-Model der Fusion. Da man keine riesigen extremen Magneten braucht, sind die Anlagen viel kleiner, modularer und billiger zu bauen. Also wenn Sie das Elektrodenproblem lösen, könnte das der Weg zu wirklich dezentralen Fusionsenergie sein. Also ja, okay, das waren die 5 Konzepte. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein Gefühl dafür, wie unterschiedlich die Ansätze sind. Jeder hat seine eigene Logik, seine eigenen Stärken und Schwächen und ehrlich gesagt weiß niemand mit Sicherheit, welcher Ansatz am Ende gewinnt. Vielleicht gewinnt auch mehrere verschiedene Anwendungsfälle, aber, und das ist der entscheidende Punkt, die Physik ist bei allen Konzepten weitgehend verstanden. Die Herausforderungen liegen jetzt im Engineering. Und genau da kommen wir jetzt zu den Technologien, die wir noch entwickeln müssen, damit das alles funktioniert. Die Schlüsseltechnologien, also wo stehen wir mit den Schlüsseltechnologien? Jetzt wird es richtig technisch, aber bleibt dran, weil das hier entscheidend ist, ob Fusion in 10 Jahren Realität oder wird ja da in 30. Supraleiter, also das Rückgrat kompakter Reaktoren, also HTS-Bänder, sind der absolute Schlüssel für die neuen Generation von diesen kompakten Tokamaks. Ohne die wäre CFS, also Common Well Fusion Systems, nicht möglich, Tokamak Energy nicht möglich. Also was ist das eigentlich? Das Material heißt REPCO, da haben wir ja vorhin schon drüber geredet. REPCO heißt Rare Earth Barium Copper Oxid. Das ist kein einfacher Metalldraht wie Kupfer. Das ist ein keramisches Material. Da Keramik spröde ist, kann man daraus keinen Draht ziehen. Stattdessen wird es als hauchdünne Schicht wenige Mikrometer auf ein flexibles Metallband aufgetragen. Man nennt das Coated Conductor. Ja. Die Herstellung erfolgt durch Pulsed Laser Depositions, also kurz PLD. Das ist ein Hochleistungslaser, der schießt extrem kurze, hochenergetische Pulse auf ein Target aus dem REPCO-Material. Das verdampft explosionsartig und bildet so eine Plasmawolke, die dann auf so ein vorbeilaufendes Metallband kondensiert. Das ist eine Hightech-Fertigung, also ähnlich wie bei so einer Halbleiterfertigung. Also es ist wirklich ja sehr, sehr kompliziert auch. Und jetzt kommt das Problem. Einziger kommerzieller kommerzielles Fusionskraftwerk benötigt 10.000 bis 20.000 Kilometer HTS-Band. Die globale Jahresproduktion lag 2024 bei etwa 10.000 Kilometer. Also bis in 2030 wird der Bedarf von ca. 200.000 Kilometer prognostiziert. Das ist ein drohender einer Lieferkettenkrise. Also die Preise müssen außerdem auch noch massiv runter. Aktuell liegen wir bei etwa $100 pro Kiloampermeter. Für Wirtschaftlichkeit der Fusion brauchen wir unter $20. Das bedeutet, wir brauchen quasi Gigafactories für Supraleiter. Ja? Dann haben wir das das Neutronenproblem oder erste Wand- oder Materialproblem. Ja? Ich habe vorhin die 14 Megaelektronenvolt Neutronen erwähnt, die wir Pistolenkugeln auf die Reaktorwand ballern. Das ist eines der größten ungelösten Probleme. Also diese Reaktorwand hat übrigens auch den Sinn, diese Reaktorwand wird durch diese Neutronenstrahlen erwärmt und diese Hitze wird dann quasi heizt dann Wasser und dann kommt ein Turbinenkraftwerk. Also diese Reaktorwand hat eine essentielle Funktion, weil sie quasi die Aufnahme der Energie macht. Also diese Neutronen dringen tief in das Metallgitter ein und schlagen Atome raus aus ihrer Position. Und das führt zu Versprödung. Das Material wird brüchig, also wie so Glas, und zur Aktivierung. Also das Material selber wird radioaktiv. Für alle, die geglaubt haben, dass Fusion keinen radioaktiven Abfall produziert, die haben sich geirrt. Die Halbwertszeit von dem radioaktiven Material liegt zwar nur bei wenigen 100 Jahren, nicht bei Jahrtausenden, aber es fallen trotzdem mehrere hundert bis tausende Tonnen radioaktiver Abfall an. Also das Standardmaterial für diese Wand ist Wolfram, weil es den höchsten Schmelzpunkt aller Metalle hat. Aber Wolfram ist spröde und wird unter Neutronenbeschuss noch spröder. Und die Lösung, Wolframfaser verstärktes Wolfram, also die Risse stoppt, ähnlich wie so ein Sicherheitsglas oder Stahlbeton, die Risse kontrollieren. Also man webt das dann quasi ein. Aber, und das ist ein großes Aber, wir haben ein fundamentales Testproblem. Es existiert keine Neutronenquelle auf der Erde, die den Fluss und das Spektrum einer Fusionsreaktion, also eines Fusionsreaktors simulieren kann. Wir bauen also Reaktoren aus Materialien, die noch nie dem vollen Spektrum eines Fusionsplasmas über Jahre ausgesetzt waren. Die Lösung soll IFMIF DONES sein, eine Anlage in Spanien, deren Bau gerade begonnen hat. Also die schließt Deuterium auf flüssiges Lithium, um genau diese 14 Elektronenvolt Neutronenstrom zu erzeugen. Aber, und jetzt kommt der Haken, die wird erst in 2030er Jahren volloperativ Daten liefern. Das heißt im Klartext, die ersten Pilotanlagen wie Spark, also werden auf Risiko gebaut, ohne vollständigen Materialtests. Man muss extrem konservative Sicherheitsfaktoren einplanen, also Overengineering. Und das Risiko für unvorhergesehene Materialermüdung und teure Stillstände in den ersten Betriebsjahren ist sehr hoch. Deshalb sind Konzepte wie General Fusion oder Zap Energy so interessant. Die umgehen das Materialproblem durch Design. Also eine Wand aus flüssigem Metall kann nicht zerbrechen oder Risse bekommen. Zap Energy hat das Problem sowieso nicht. Ja. Sie erneuern sich selbst. Das teure Reaktorgefäß dahinter wird von Schäden geschützt. Das ist recht elegant. Ja. Die Gryotrons, also um das Plasma auf diese Fusionstemperaturen zu bringen, brauchen wir diese Mikrowellenheizungen. Also die Technologie heißt Gryotrons. Das sind quasi industrielle Mikrowellenöfen auf Steroiden. Leistung von, also im Megawattbereich mit Frequenzen von 140 bis über 230 Gigahertz im Dauerbetrieb. Also Kyoto Fusioneering aus Japan hat sich hier als Systemintegrator etabliert und liefert komplette Heizsysteme an Labore weltweit. Die Röhren selbst kommen von Canon, Thales oder CPI. Ein wichtiger Punkt, die Effizienz dieser Systeme ist entscheidend für die Energiebilanz. Also aktuelle Kryotrons haben Wirkungsgrade unter 50%. Das heißt, mehr als die Hälfte der Energie wird reingesteckt, geht als Abwärme verloren, bevor sie überhaupt das Plasma erreicht. Ja? Also Effizienzsteigerung durch mehrstufige Depressed Collectors, das ist eine Energierückgewinnung aus dem Elektronenstrahl, sind essentiell, um den Eigenstrombedarf dieser Kraftwerke zu setzen. Dann das nächste Problem, also Tritium-Brennstoff-Kreislauf, also die größte Herausforderung wahrscheinlich. Also das ist das, was ich persönlich für das größte technische Risiko halte. Nicht die Physik, nicht die Magneten, sondern der Brennstoff. Tritium, also einer der beiden Brennstoffe für diese Deuterium-Tritium-Fusion, kommt in der Natur quasi nicht vor. Also der weltweite zivile Bestand beträgt etwa 50 Kilogramm. Also fast ausschließlich aus einem kanadischen CANDU-Reaktor. Ein einziges 1 Gigawatt Fusionskraftwerk würde aber 150 Kilogramm pro Jahr verbrauchen. Also wenn man das durchrechnet, ohne Erbrüten im Reaktor selbst wäre der weltweite Vorrat also in wenigen Monaten aufgebraucht. Das ist nicht nachhaltig. Die Lösung ist das Tritium-Breeding, das hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Der Reaktor muss sein eigenes Tritium erzeugen, indem es Neutronen im Brutmantel auf Lithium, also im Brutmantel auf Lithium treffen. Dabei entsteht Tritium und Helium. Also der Tritium-Breeding-Ratio, also das ist das Verhältnis vom erzeugten zum verbrauchten Tritium, muss über 1,05 liegen, also um die Verluste auszugleichen und Brennstoff für neue Reaktionen bereitzustellen. Aber, und jetzt kommt das nächste Problem, natürliches Lithium besteht zu 92,5% aus Lithium-7 und nur zu 7,5% aus dem benötigten Lithium-6. Wir müssen es also anreichern. Das bisherige industrielle Standardverfahren, COLEX genannt, hat bis jetzt mit giftigem Quecksilber und wurde in den USA 1963 verboten. Es gab im Westen praktisch keine industrielle Lithium-6-Produktionskapazitäten. Gute Nachricht, 2025 wurde ein neues quecksilberfreies Verfahren produziert, basierend auf Keramikmembranen. Also Forscher der ETH Zürich und in Texas A&M haben ein Verfahren mit Zeta-Valladium-Oxid entwickelt, das Lithium-6 selektiv also extrahiert. In Tests erreichen die Anlagen von 5,7% pro Zyklus. Also um auf reaktortaugliche Grade von 30-90% zu kommen, braucht man Kaskaden von diesen Zellen. Aber das ist machbar. Die Skalierung der Technologie ist absolut kritisch für die Brennstoffversorgung der Pilotanlagen in den 2030ern. Ja, und dann ist da noch die Integration des Brennstoffkreislaufs. Bisher wurde in Experimenten wie JET Tritium nur verbrannt, nicht erbrütet und extrahiert. Also die Extraktion von Tritium aus einem Brutmantel und die Trennung vom Heliumabgas und also mit den 99,5% Effizienz ist quasi im industriellen Maßstab noch unbewiesen. Also es hat noch keiner hinbekommen. Kyoto Fusioneering baut gerade in Kanada die Anlage Unity 2, um genau diesen Brennstoffkreislauf zu demonstrieren. Also die Testmethoden, wie die also Vakuum Sieve Tray Technology heißt das, bei der das flüssige Metall in so feine Töpfchen zerstäubt wird und das Tritiumgas im Vakuum effizient abscheidet. Aber ohne diesen Nachweis ist kein Deuterium-Tritium-Fusionskraftwerk kommerziell betreibbar. Also das ist quasi der nächste Showstopper. Wenn die das nicht hinbekommen, ist das alles tot. KI und digitale Zwillinge. Also bevor wir zu den ökonomischen Aspekten kommen, noch zu einem kurzen Thema, das uns als Podcast besonders interessiert. KI ist nicht mehr nur ein Zusatz, sondern absolut mission critical für Fusionsreaktoren. Also Deep Reinforcement Learning hat bewiesen, dass es Instabilitäten im Plasma, sogenannte Tearing Modes, in Millisekunden vor deren Auftreten vorhersagen und durch Anpassungen der Magnetfelder verhindern kann. Also Google DeepMind und die EPFL, also das ist École Polytechnique Fédération de Lausanne, also ein Forschungsteam im Swiss Plasma Center, haben das am TCV Tokamak in der Schweiz demonstriert. Das ist tatsächlich ein Game Changer, weil Disruptionen eines der größten Probleme bei Tokamaks einfach sind. Ja? Und das kann man jetzt verhindern, indem man das einfach mit Reinforcement Learning über die Magnetspulen steuert. Und dann die digitalen Zwillinge, also CFS, Commonwealth Fusion Systems, entwickelt mit Siemens und Nvidia einen vollständigen digitalen Zwilling des Spark-Reaktors im Nvidia Omniverse. Also das hatten wir, glaube ich, in unseren Podcast-Folgen schon mehrfach erzählt. Das ist quasi die Simulationsplattform von Nvidia. Das ermöglicht die virtuelle Inbetriebnahme und reduziert Integrationsfehler massiv. Und bei Millionen von Teilen und engsten Toleranzen ist der Bau ohne so ein System kaum überhaupt noch denkbar. Also und Proxima Fusion nutzt KI, von denen haben wir eh schon geredet. Das ist von Max Planck, der Spin-off. Die nutzen KI, um extrem komplexe Stellaratorspulenformen zu optimieren. Also früher hat man Jahre gebraucht, um so eine optimale Konfiguration zu finden. Mit Machine Learning geht das jetzt in wenigen Wochen. Ja, jetzt haben wir da mal sozusagen den Teil abgearbeitet. Hast du bis jetzt Fragen? Da kommt jetzt noch ein großer Teil, aber hast du bis jetzt mal Fragen?
Ja, also zwei Fragen habe ich an der Stelle. Also die erste Frage, die bezieht sich so auf diese, auf diesen radioaktiven Abfall, der entsteht. So wie ich das verstanden habe, wie du das gesagt hast, übersteigt ja diese Menge des radioaktiven Abfalls potenziell noch deutlich die Menge dessen, den ich bei normalen Kernspaltungsreaktoren habe. Also du hast ja da von vielen Tonnen gesprochen. Habe ich das richtig verstanden?
Nicht wirklich. Also es ist schon deutlich niedriger. Also bei so einem Kernkraftwerk hast du ja diese Brennstäbe, und diese Brennstäbe sind ja extrem schwer. Mhm. Also die wiegen ja hunderte Tonnen, und du musst diese Brennstäbe regelmäßig austauschen, weil das Brennmaterial ist. Hier ist es umgekehrt. Also hier ist der radioaktive Teil nicht der Brennstab, sondern die Wände. Also durch diese Neutronenstrahlen wird dieser Wolfram-Mantel, der diese Energie aufnimmt, wird radioaktiv über Zeit. Und da muss man den einfach irgendwann tauschen. Also man muss den gesamten Mantel rausnehmen und ersetzen, weil sonst die Effizienz nicht gegeben ist einfach, ja, weil das sonst die Hitze nicht mehr aufnehmen kann und das so spröde wird, dass das sozusagen kaputt geht, ja.
Ja, okay. Und bei diesem Verfahren jetzt mit dem flüssigen Metall, was man einsetzen kann, habe ich aber das Problem der Radioaktivität auch. Also das wird ja auch genauso beschossen mit Neutronen und wird auch radioaktiv dadurch, oder?
Genau, das wird zwar auch radioaktiv, aber hier sind die Mengen deutlich geringer, weil du nicht so häufig einfach das ganze Material austauschen musst. Hier wird ja auch das Lithium-Blei verwendet. Also das ist das hat ja sozusagen mehrere Vorteile. Auf der einen Seite, je nachdem, welches Verfahren man jetzt hernimmt, kühlt es quasi die Elemente. Also bei Z-Pinch kühlt es quasi die Elektroden. Und bei dem anderen Verfahren ist, wo das komprimiert wird, bleibt das da und dieses aufgeheizte Metall wird dann für den Kreislauf verwendet, um das Wasser zu erhitzen. Das heißt, es ist nicht mehr so präsent wie bei den Tokamaks, ja.
Okay. Und letzte Frage, wenn jetzt aus diesem Lithium durch diesen Beschuss mit Neutronen Tritium und Helium wird, wenn ich das richtig verstanden habe, ja, dann handelt es sich doch dabei im Prinzip um eine Kernspaltung, oder? So für mein klassisches physikalisches Verständnis.
Nee, also es ist eine Fusion, weil du hast also Tritium, also die Fusion passiert ja durch Fusion von Wasserstoff Deuterium und Wasserstoff Tritium. Und wenn Wasserstoff Deuterium und Tritium aufeinander gehen, also dann verschmelzen sie sozusagen zu einem höheren, das nächsthöhere Element ist Helium. Und dabei wird ein Neutron frei. Und diese Neutronenstrahlung, wenn sie auf das Lithium-Blei trifft, passiert eine chemische Reaktion. Also eine chemische Reaktion, die ein Tritium abspaltet aus dem Lithium-Blei und auch ein Helium abspaltet. Das heißt, es reagiert. Das ist keine Spaltung, sondern es ist eigentlich eine chemische Reaktion einfach. Ja?
Ah, okay. Alles klar. Gut, das waren meine Fragen zum jetzigen Zeitpunkt. Dann kann es weitergehen.
Okay, jetzt kommen wir. Also kann Fusion wettbewerbsfähig sein? Also das ist quasi der nächste. Jetzt zu den Fragen, also für all die Investoren, die Investoren vielleicht interessiert, kann Fusion wirtschaftlich sein? Also die technische Machbarkeit alleine garantiert ja keinen Markterfolg. Also Fusion muss sich gegen erneuerbare Speicher und moderne Kernspaltung. Hier gibt es quasi die Kennzahl, die hier zählt, ist der LCOE, Levelized Cost of Electricity. Also das ist quasi der Zielkorridor. Das sind die Stromgestehungskosten über die gesamte Lebensdauer einer Anlage. Für die Fusion wird ein Zielkorridor von 50 bis 100 Dollar pro Megawattstunde als notwendig erachtet, um langfristig konkurrenzfähig zu bleiben. Wind und Solar liegen laut Lazard aktuell bei 40 bis 80 Dollar pro Megawattstunde, aber das ist nicht vergleichbar, weil da kommen noch andere Sachen. Also die Volatilität von Erneuerbaren erfordert Investitionen in Energiespeicher und Backup-Kapazitäten, sogenannte Firmings. Das erhöht natürlich die Systemkosten signifikant. Hier liegt die zentrale Marktchance von Fusion als saubere, sichere, grundlastfähige Energiequelle, die diese Lücke in so einem dekarbonisierten Stromnetz füllen kann. First Light Fusion produziert sogar LCOEs von unter 50 Dollar pro Megawattstunden, basierend auf dem einfachen Reaktordesign. Also ob das realistisch ist, wird sich zeigen. Aber selbst wenn die Fusion bei 80 bis 100 Dollar landet, könnte es bestimmte Märkte und wettbewerbsfähig sein. Besonders dort, wo 24/7 sauberer Strom gebraucht wird. Also wo kennen wir das? Wo wird das benötigt? Und damit kommen wir auch schon zu dem Schlüsselmarkt, der sich gerade herauskristallisiert. Tada, Rechenzentren. Der exponentiell wachsende Energiebedarf von KI und Cloud Computing erfordert eine Energiequelle, die drei Kriterien erfüllt. Sauber, um die Nachhaltigkeitsziele der Tech-Konzerne zu erreichen. Stabil, also für 24-7-Betrieb ohne Unterbrechung. Und standortunabhängig, um die Rechenzentren dort zu bauen, wo sie gebraucht werden. Nicht nur dort, wo sie erneuerbare Ressourcen, also wo die verfügbar sind. Fusion erfüllt alle diese drei Kriterien. Deshalb hat auch Microsoft den Deal mit Helium gemacht. Deshalb schaut auch Google und andere Tech-Giganten auf den Sektor. Der Energiehunger von KI könnte quasi der Katalysator sein, der Fusionen den Markt überhaupt bringt. Ich habe jetzt hier das falsche Bild gezeigt, aber anyway, jetzt gehen wir kurz zu einem unterschätzten Faktor. Jetzt zu einem Thema, das oft übersehen wird, aber über Erfolg oder Misserfolg entscheiden kann, und zwar die Regulierung. Hier sehen wir eine massive globale Divergenz. Also die USA und UK haben einen klaren Standortvorteil geschaffen, indem sie Fusion von der Kernspaltung entkoppelt haben. In den USA wird Fusion jetzt unter Part 30 reguliert. Das ist die Kategorie für Byproduct Materials, also quasi wie ein großes Krankenhaus mit Strahlentherapie oder ein Teilchenbeschleuniger. Nicht wie bei einem Kernkraftwerk unter Par 50. Par 50 wäre die andere Regulierung. Der Unterschied ist gewaltig. Unter Par 50 braucht man Versicherungssummen von Milliarden für den Katastrophenfall, detaillierte Evakuierungspläne für Zonen von 10 Meilen Radius, extrem langwierige Zertifizierungen. Unter Par 30 liegt der Fokus auf dem Arbeitsschutz und Kontrolle des Tritiums, also des radioaktiven Materials. Da bei einer Fusion kein Meltdown möglich ist, also der Reaktor stoppt sofort bei einer Störung, weil das Plasma sich nicht von alleine weiter entzündet, ist das Risikoprofil ganz anders. In UK hat man Fusion sogar gesetzlich von der nuklearen Regulierung ausgenommen und unterstellt sie jetzt der Umwelt- und der Gesundheitsbehörde. Das schafft ein bisschen Planungssicherheit für Projekte wie STEPS, also Spherical Tokamaks for Energy Production. Das ist das nationale Leuchtturmprojekt Großbritanniens für die Fusionsenergie. Ja, und in der EU, die hinkt hinterher, wie immer. Es gibt keine Harmonisierung, nicht nukleare Definition auf EU-Ebene. Also ein französisches Fusion-Startup muss sich theoretisch auf einen Prozess erstellen, der dem Bau eines Kernreaktors ähnelt. Also Jahre an Verzögerung, Millionen an Kosten, also für Investoren nicht sonderlich. Ja, jetzt kommen wir zu dem Lieferkettenproblem. Das ist wahrscheinlich das unterschätzteste Problem. Nicht die Physik, nicht die Regulierung, sondern die Lieferketten. Also sagen wir mal das HTS-Problem, also das High Temperature Supraleiter-Problem. Ich habe es vorhin schon angedeutet, ein Fusionskraftwerk braucht 10.000 bis 20.000 Kilometer HTS-Band. Die globale Jahresproduktion liegt bei 10.000 Kilometer. Also wenn CFS, also Commonwealth Fusion Systems oder Tokamak Energy oder andere ihre Ziele erreichen, braucht die Welt in 10 Jahren mehr HTS-Band, als heutige Fabriken in 20 Jahren produzieren können. Also ohne massive Investitionen in die Fertigungskapazitäten, also quasi Gigafactories für Supraleiter, wird die Physik funktionieren, aber der Bau scheitern. Und es gibt noch ein zusätzliches Risiko, und zwar Konkurrenz durch das Stromnetz. Also sollten HTS-Kabel für die Modernisierung im Stromnetz oder die Anbindung von Rechenzentren wirtschaftlich werden, tritt die Fusion direkte Konkurrenz um die knappen Fertigungskapazitäten. Das könnte die Preise hochtreiben und die Verfügbarkeit wäre eingeschränkt. Wir haben das bei den Halbleitern während der Pandemie gesehen. Also plötzlich wollten alle Chips und die Automobilindustrie stand still. Sowas könnte bei HTS auch passieren. Dann haben wir das Tritiumproblem. Ich habe vorhin die Zahlen genannt, also 50 Kilogramm weltweit, 150 Kilogramm Bedarf pro Kraftwerk pro Jahr. Das ist ein klassisches Henne-Ei-Problem. Wer baut Lithium-6-Anreicherungsanlagen, solange kein Fusionskraftwerk bestellt ist? Und wer baut ein Fusionskraftwerk, wenn kein Tritium verfügbar ist? Also, und hier sind natürlich staatliche Programme gefordert. Die US-amerikanische Milestone-Based Fusion Development Program versucht genau das, Risiken verlagern und private Meilensteine incentivieren. ähnlich wie das COTS-Programm der NASA für die kommerzielle Raumfahrt. Aber ob das reicht, ist fraglich. Ja. Dann das Wolfram-Problem. Auch bei dem Wandmaterial gibt es Engpässe. Plansee aus Österreich und ALMT aus Japan dominieren den Markt für diese hochspezialisierten Wolfram-Produkte. Und das sind keine Massenhersteller. Also wenn plötzlich 10 Fusionsunternehmen gleichzeitig erste Wände bestellen wollen, wird es eng. Dann das Helium-Problem für die Kryotechnik, also Helium. Die Magneten müssen gekühlt werden. Und obwohl es Hochtemperatur-Supraleiter bei höheren Temperaturen arbeiten als bei klassischen Supraleitern, brauchen wir immer noch die Kryotechnik. Die weltweite Heliumversorgung ist eh schon angespannt, also medizinische MRT-Geräte, wissenschaftliche Anwendungen. Und wenn jetzt noch Fusion dazu kommt, dann könnte es kritisch werden. Und dann die strategische Perspektive, was sollte das für die Investoren? Ehrlich gesagt sehe ich hier eine der größten Chancen, also der Picks-and-Shovel-Strategie, also in die Lieferkette investieren statt in einzelne Reaktorkonzepte, könnte das cleverere Play sein. Also egal welches Konzept gewinnt, alle brauchen HTS-Bänder, alle brauchen Heizsysteme, alle brauchen Materialien, alle brauchen Robotik für Wartung und Montage. Unternehmen wie Superpower für HTS oder Kyoto Fusioneering für Heizsysteme und Brennstoffkreislauf oder spezialisierte Robotikfirmen könnten die eigentlichen Gewinner sein. Und das ist wie beim Goldrausch. Die meisten Goldsucher sind pleite gegangen. Reich wurden nur die Schaufelverkäufer. Risikoanalyse. Ich nenne das die Valleys of Death. Ja. Lass mich mal zusammenfassen, wo die größten Risiken liegen. Ich nenne sie, wie gesagt, Valleys of Death, die Täler, die durchquert werden müssen. Valley 1, Materialqualifikation. Wir bauen Reaktoren aus Materialien, die noch nie dem vollen Spektrum eines Fusionsplasmas ausgesetzt waren. FMIF Drones in Spanien soll das ändern, aber die Daten kommen erst in den 2030ern. Die ersten Piloten werden auf Risiken gebaut. Wenn die Materialien früher versagen, als erwartet, wird es halt teuer. Valley 2, Brennstoffkreislaufintegration. Niemand hat bisher im industriellen Maßstab Tritium erbrütet, extrahiert und wieder ins Plasma eingeschossen. Unity 2 von Kyoto Fusioneering soll das demonstrieren. Bis dahin, bis das validiert ist, bleibt das ein großes Fragezeichen. Skalierung. Das ist Valley 3. Selbst wenn die Technologie funktioniert, fehlen die Fertigungskapazitäten. Ohne Gigafactories für HTS oder industrielle Lithium 6 Anreicherung wird die Kommerzialisierung verzögert. Zeitplanrisiko. Ich muss ehrlich sein, die Zeitpläne sind extrem ambitioniert. Also Helion verspricht Strom für Microsoft bis 2028. Commonwealth Fusion Systems will Spark mit 2027 zünden. Und TAE Technology hat gerade seinen Demonstrator gestrichen und will direkt zu kommerziellen Prototypen springen. Das sind sehr aggressive Wetten. Historisch gesehen hat Fusion jeden Zeitplan gesprengt. ITER sollte ursprünglich 2016 fertig sein. Jetzt reden wir von 2035. Natürlich sind private Unternehmen agiler als internationale Megaprojekte. Also ITER ist ja dieses Megaprojekt. Aber trotzdem, ich würde auf 2028 für kommerziellen Strom nicht unbedingt wetten. Die frühen 2030er sind realistischer. Und selbst die sind extrem optimistisch. Valley 5, Finanzierung über eine lange Strecke. Über 10 Milliarden Dollar, die bisher investiert wurden, klingen nach viel, aber ein einzelnes kommerzielles Fusionskraftwerk könnte 5 bis 10 Milliarden kosten. Der Sektor braucht kontinuierlich Finanzierung, über ein ganzes Jahrzehnt. Und wenn die Zinsen noch so bleiben und die Rezession kommt, könnte das Kapital recht schnell austrocknen. So, kommen wir zum Fazit. Jetzt sind wir ziemlich tief eingetaucht. Lass mich mal versuchen, das Ganze zusammenfassen und eine Bewertung abzugeben. Ja. Was haben wir gelernt? Erstens, die Physik ist weitgehend verstanden. Also das ist kein Science Fiction mehr. Q Plasma größer 1 wurde erreicht. Q größer 10 ist in Reichweite. Die Herausforderungen sind jetzt Engineering, Materialwissenschaften und Lieferketten. Zweitens, es gibt nicht den einen richtigen Weg. 5 fundamentale unterschiedliche Konzepte werden parallel verfolgt, von Tokamaks über Stellaratoren bis hin zu Z-Pinch. Jedes hat seine eigene Logik. Wahrscheinlich werden mehrere Konzepte für verschiedene Anwendungsfälle koexistieren. Drittens, die Lieferkette ist der unterschätzte Engpass. HTS-Bänder, Tritium, Lithium-6-Anreicherung, spezialisierte Materialien. Hier liegen die eigentlichen Risiken, aber auch die Chancen. Viertens, Regulierung entscheidet über den Standort. USA und UK haben klare Vorteile geschaffen. Die EU hinkt hinterher. Fünftens, der Markt existiert. Also Rechenzentren mit ihren unstillbaren Energiehunger könnten der Katalysator der Fusion in die Kommerzialisierung treiben. Microsoft hat das verstanden. Ja, ich persönlich, ich bin ja vorsichtig optimistisch. Ja, die Kombination aus privatem Kapital, technologische Durchbrüche bei diesen KI-gestützte Plasmakontrolle und klare Marktnachfrage, also das ist neu. Das hatten wir vor 10 Jahren noch nicht. Aber ich bin auch realistisch, die Zeitpläne sind komplett sinnbefreit. Also 2028 für Next-Strom halte ich für extrem unwahrscheinlich. Die frühen 2030er für die ersten Demonstrationsanlagen mit netter Strom sind vielleicht plausibel. Breite Kommerzialisierung, ja, eher 2040, also eher 2040er, würde ich sagen. Ja, also der große Kontext, also um zum Schluss noch den großen Kontext, wir reden hier nicht nur über eine neue Energiequelle, also wir reden über eine potenzielle Lösung des Energieproblems für die Menschheit. Ja? Also unbegrenzter, sauberer, sichere Energie, Brennstoff für Millionen Jahre aus Meerwasser, keine CO2-Emissionen, keine Meltdown-Risiken, minimaler Abfall. Ja, wenn Fusion funktioniert, verändert das natürlich alles. Energieintensive Industrien, Wasserentsalzung, Wasserstoffproduktion, Rechenzentren, Raumfahrt, geopolitischer Impact wäre gewaltig. Ja, ist das garantiert? Nein. Gibt es noch massive Hürden? Ja. Aber zum ersten Mal in der Geschichte der Fusionsforschung sehe ich zumindest so einen plausiblen Pfad zur Kommerzialisierung. Ja, ja, was ist, hast du Fragen oder wie siehst du denn das Ganze jetzt hier nach dieser langen, langen Präsentation?
Also, ich fand das erstmal unglaublich faszinierend und ich habe auch, glaube ich zumindest, das meiste verstanden. Während der Präsentation, vor allem am Anfang, habe ich so das Gefühl gehabt, ach, das wird ja nie was, bei all diesen Problemen, die du genannt hast, also dass das nie in eine produktive Phase kommen wird. Jetzt zum Ende hin zeichnet sich ja doch ein bisschen ein anderes Bild und meine Frage, die ich jetzt vielleicht nochmal zurückgeben würde an dich, wäre, was glaubst du denn, du hast ja verschiedene Varianten, Technologien vorgestellt, welche davon wird sich letztendlich durchsetzen? Und ist es wirklich deine Erwartung, dass wir, also deine persönliche Erwartung, dass wir da vielleicht zumindest eine weitere Säule in der Energieversorgung bekommen werden? Und vielleicht noch die dritte Frage: Was ist aus deiner Sicht die größte Hürde, der größte Knackpunkt dabei?
Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass diese MTF, also diese Hybrid-Variante, ziemliches Potenzial hat, genauso wie die Helion-Technologie, also diese, so wie der Bremskraftverstärker, also so wie diese elektrische Bremse, ja. Das sind, glaube ich, meiner Meinung nach die Konzepte, die am ehesten noch irgendwo hinführen. Die Investitionen sagen das Gegenteil. Die Investitionen sagen, die Tokamaks werden es. Ja. Deswegen kann ich es jetzt nicht sagen. Ich glaube, die Tokamaks sind halt die Technologie, wo halt am meisten bis jetzt Forschung reingeflossen ist. Und du kannst auch dieses ganze Breeding-Problem auch in den Tokamaks lösen. Ja. Das sind dann halt extrem komplexe Reaktorwände, ja, wo dann auch flüssiges Lithium-Blei reinkommt in mehreren Schichten, wo dann die Wolfram-Schicht quasi für die Abwärme genutzt wird. Also das sind alles sehr, sehr, sehr komplexe Strukturen, die du da schaffen müsstest, damit das Tokamak-Konzept aufgeht. Ich glaube eben, dass es irgendein Hybrid, eine Hybrid-Variante sein wird. Ich glaube auch nicht an die klassischen Tokamaks, sondern eher an die Stellaratoren, weil die einfach einen kontinuierlichen Strom erzeugen. Und auch all diese pulsgetriebenen Dinge, also das ist kompliziert, finde ich, ja. Weil, du hast halt keinen Strom, keinen gleichwertigen Strom, ja. Und wenn du pulsgetriebene Sachen hast, dann hast du erst wieder kein Grundlevel, und dafür ist ja eigentlich die Fusionsenergie da. Du willst es ja so wie beim Kernreaktor, du willst einen Level an Strom haben, eine Grundauslastung, ja, die immer kontinuierlich gleich bleibt. Bei all diesen pulsgetriebenen Konzepten hast du das einfach nicht, ja. Auch bei den Tokamaks nicht, ja, weil da dieser Strom da fließen muss, und auch das ist in gewissen Impulsen. Also der Stellarator ist der einzige, der das Problem löst. Ja, und jetzt ist eine gute Frage, weil je nach Use Case, ne? Also wenn es tatsächlich die Rechenzentren werden sollen, kommt eigentlich so ein Deal wie mit Microsoft und Helion gar nicht in Frage, weil das ist auch pulsgetrieben. Also warum tun die das dann überhaupt? Also das sind ja keine Dummbeutel. Ja? Also da weiß ich vielleicht etwas nicht, was die anderen wissen. Das ist das eine. Was war die zweite Frage? Was war da noch?
Die Frage, die hast du schon ein Stück weit mitbeantwortet, war, wie realistisch hältst du das dann, oder für wie realistisch hältst du das, dass es wirklich in nicht allzu ferner Zukunft eine wichtige Säule in der Energieversorgung wird?
Also ich glaube, es ist so wie in den 60er Jahren mit Kernenergie. Ja? Alle haben geglaubt und alle waren super euphorisch, als die Kernspaltung gekommen ist und dass man da Reaktoren bauen kann, die extreme Mengen an Strom produzieren können. Heute ist das weniger als 6% des gesamten Energiebedarfs weltweit mit Kernenergie. Und genauso wird es auch mit Fusion sein. Es hat einen Markt, aber ich glaube nicht, dass der Markt viel größer ist als Erneuerbare. Ich glaube auch, dass Speichertechnologien, also wenn die Materialwirtschaft so voranschreitet, dass sie die Fusionsenergie auf ein neues Level hebt, dann wird diese Materialwissenschaft auch die Speichertechnologie so weit voranbringen, dass es kein Problem mehr gibt. Und dann ist die Produktion, also der Return of Invest einfach ein No-Brainer, weil dann ist die Speichertechnologie viel wichtiger und viel einfacher als so ein komplexes Konstrukt. Das heißt, wirtschaftlich gesehen, glaube ich, weiß ich nicht, ob das tatsächlich dann einen großen Markt gibt. Ich glaube, es gibt einen Markt, aber ich glaube nicht, dass der Markt größer ist als regenerative Energie, als Solar oder Wind. Da bin ich ziemlich überzeugt. Wenn Sie ein Konzept finden, das eine Grundlast decken kann, das zu niedrigen Stromgestehungskosten und zu einfachen, also dass wenn Sie die Skalierung auch hinbekommen. Und ehrlich gesagt, diese Skalierung glaube ich nicht, dass in den 2040ern, sondern eher in den 2050ern passieren wird, ja, frühestens, weil diese Dinge auch so komplex zu bauen sind. Also, und ich sage das, weil wenn man diese Papers liest, ich hab mehrere hunderte Seiten gelesen, wie diese Konstruktionen passieren. Und das ist wirklich, Rocket Science ist Pipifax dagegen, ja. Also, das sind wirklich extreme Ingenieurleistungen, extreme technologische Challenges, die da überwinden müssen. Ja, deswegen weiß ich nicht, ob das so einfach umzusetzen ist. Sie gehen immer einen Schritt weiter. Es ist ein Step-by-Step-Approach. Es gibt immer neue Testanlagen und es gibt immer neue Beweise, die Sie da antreten. Sie gehen das sehr systematisch an. Und deswegen gibt es eine realistische Chance, dass das passiert. Aber ob die Wirtschaftlichkeit tatsächlich gegeben ist in 2050, weil jetzt überleg mal, was die letzten 3 Jahre passiert ist, was wird in 2050 sein?
Ja, mir kommt das ja so ein bisschen vor wie der Vergleich, also Fusion und erneuerbare Energien kommt mir so ein bisschen vor wie der Vergleich zwischen Verbrennungsmotor und Elektromotor. Du hast halt auf der einen Seite eine extrem komplizierte Technik mit hoher Ingenieurskunst und dann halt auch vielen Dingen, die vielen Abhängigkeiten. Auf der anderen Seite hast du so ein ganz einfaches Prinzip, was auch weniger fehleranfällig ist und vielleicht ja wahrscheinlich auch weniger Risiken bietet. Und die Frage ist ja auch, ob man jetzt wirklich so viel Energie jetzt in diese Energie im wahrsten Sinne des Wortes in die Weiterentwicklung der Fusionstechnologie stecken sollte oder ob man nicht lieber, wie du schon gesagt hast, versuchen sollte, Speichertechnologien so weit zu bringen, dass man eben auch aus den Erneuerbaren eine verlässliche Energieversorgung herstellen kann. Ja, oder ob das überhaupt ein Entweder-Oder ist, ob man versuchen sollte, beide Pfade mit hoher Kraft zu verfolgen, ist ja auch eine Möglichkeit. Ja.
Man unterschätzt ja auch, also wir reden hier von dieser Hochtemperatur-Supraleiter-Technologie. Sollte das tatsächlich, also warum haben wir keine fette Solaranlage in der Wüste Gobi und verteilen die quer über die Welt? Ja, das liegt einfach daran, dass der Widerstand im Stromnetz so groß ist, dass es ineffizient wäre. Würdest du hier Supraleiter verwenden, hättest du das Problem nicht. Du könntest hier irgendwo Windparks oder Solaranlagen in Wüsten bauen, in der Sahara, und die über Hochtemperatur-Supraleiter nach Europa reinbringen und könntest schlagartig das ganze Netz revolutionieren. Du hättest so viel Energie, wie du nie verbrauchen kannst. Das heißt, die Schlüsseltechnologie liegt in den Supraleitern, die Schlüsseltechnologie liegt in den Speichern. Und die Hochtemperatur-Supraleiter sind ja jetzt schon, also die sind ja jetzt schon marktreif. Also es wird jetzt zwar nur 10.000 Kilometer pro Jahr produziert, aber wenn man hier tatsächlich diese Gigafactories bauen würde, ja, und das Stromnetz damit versorgen würde, dann wären wir auch schon wieder ganz woanders, ja. Aber das ist jetzt auch nur pure Theorie, ja?
Ja. Also ich bin beeindruckt von dieser Darstellung, von dieser Präsentation. Bilde mir jetzt ein, dass ich ein bisschen mehr weiß als vorher. Wahrscheinlich immer noch sehr wenig, wenn man in die Tiefe geht. Ich glaube, damit bist du schon, hast du schon ein sehr gutes Bild geliefert, was wahrscheinlich weit über das hinausgeht, was man so in der Allgemeinheit über das Thema Kernfusion weiß und kennt. Und ich glaube, das kann man sich auch noch ein zweites Mal anhören und anschauen. Weil da sind bestimmt noch weitere Details, die man da noch mitnehmen kann. Also hat mir sehr gut gefallen und ja, also denke da, dass das oder hoffe auch, dass das für viele, die jetzt dazu geschaut und zugehört haben, ebenso ist. Ja, richtig gut.
Ja, ich hoffe, es war nicht zu komplex und nicht zu viel zu technisch. Wobei man muss es auch ein bisschen technisch machen, leider. Sonst versteht man einfach diese ganzen Messages nicht. Und man muss auch beachten, das ist jetzt der Stand 2025. Ich habe jetzt nicht die Entwicklungen 2026, die in den letzten 2-3 Wochen passiert sind, und da sind wieder Sachen passiert, habe ich jetzt nicht mit einfließen lassen, weil das wieder alles komplizierter macht, weil sich auch jeden Tag was Neues tut und neue Durchbrüche passieren. Aber im Großen und Ganzen verändern sie nichts. Ja? Also es ist jetzt nichts gravierend Neues entstanden, was jetzt alles in Frage stellen würde, was wir hier jetzt präsentiert haben, auch wenn die mediale Darstellung oft so wirkt.
Nee, also das ist richtig, ja. Und wahrscheinlich werden wir da wie bei der KI auch in nächster Zeit eine zunehmende Dynamisierung erleben in der Entwicklung, gerade auch diese verschiedenen Ansätze, die da verfolgt werden. War mir auch nicht bewusst, ja, dass es da so verschiedene Varianten und technologische Ansätze gibt, das ganze Thema voranzutreiben. Und ja, also ich glaube, dass da auch weltweit die Bemühungen einfach da sind und ja, bin gespannt, wie es da weitergehen wird. Also schön, dass wir das Thema jetzt hier bei uns im Podcast beziehungsweise im Video drin hatten.
Ja, ich hoffe, es hat allen auch von den Zuhörern auch gefallen. Ihr seid herzlichst eingeladen, es weiterzuleiten, darüber zu berichten oder euch es zu bewerten oder weiß nicht, wenn es irgendwem anderen interessiert, weiterzugeben. Ich freue mich über jedes Feedback. Das war jetzt ein halbes Jahr Arbeit für eine Präsentation, ähnlich wie mein Quantencomputer-Vortrag. Ich habe selber sehr viel gelernt, deswegen habe ich es auch gemacht. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid herzlichst eingeladen, mir Feedback zu geben. Dankeschön.
Super, also von meiner Seite auch vielen Dank, Josef, an dich und an euch alle hier. Und schön, wenn es euch gefallen hat und wenn es euch interessiert hat. Und genau, wie Josef schon gesagt hat, schickt gerne Feedback durch oder wenn ihr Fragen habt. Und ja, ansonsten bleibt uns eigentlich nicht viel mehr, als uns zu verabschieden und euch dann schon mal auf die nächste Folge hinzuweisen, unseres Podcasts, die dann nächste Woche wie gewohnt für euch kommen wird. Ja, auch von mir vielen Dank nochmal und eine gute Zeit bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.